Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.
Servus und hallo. Wenn man wahllos nach bekannten Fahrern aus der DTM fragen würde, was wären dann die Antworten? Klaus Ludwig? Klar. Hans-Joachim Stuck? Sicher. Bernd Schneider? Na klar. Uwe Ahlsen? Aber sowas von. Und einer, der würde ganz sicher auch nicht fehlen. Roland Asch. Inzwischen fährt er nur noch sporadisch Rennen, weil er seinen Sohn Sebastian im ADAC GT Masters unterstützt. Und beim Saisonauftakt in Oschersleben habe ich mal etwas länger mit Roland plaudern können. In dieser Folge erfährst du, warum Roland Asch jederzeit als Vertretung in einem GT4-Auto aushelfen würde und was er über das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring denkt, bei dem er ja jahrelang dabei war.
Wenn ich sage Roland Asch, dann verbinden viele das mit dem Wort Legende. Bist du eine Legende?
Na gut, ich glaube, das kann man schon sagen. Alte Rennlegende. Ich habe ja auch früher, glaube mit 38 erst angefangen in der DTM. Wenn man das heute sagt, dann sagt er, was will denn so ein Opa jetzt da in der DTM anfangen? Aber da war ich damals schon 38 und habe immer noch den Virus drin. Wenn heute einer sagt, du kannst fahren, dann steige ich ein und fahre. Lizenz habe ich auch, aber... ist für mich wie Erholung.
Legende hat ja immer sowas so außer Dienst, aber du bist dann ja eigentlich noch so mehr im Dienst.
Ich bin auch noch im Dienst, Gott sei Dank. Letztes Jahr bin ich noch in Dubai mit meinem Sohn, mit dem Franjo Kovac, wo ich jetzt hier in der GT4 antritt, mit dem Besaplast. Mit dem zusammen in Dubai 24 Stunden Rennen gefahren. Das erste Mal mit so einem neumodischen Rennwagen, also ohne Kupplung und wo man nur am Lenkrad wippen muss. Das ist ja für mich wieder was Neues, aber ich bin super zurechtgekommen und nichts passiert und schnell war ich auch noch. Also ich war Es hat mir richtig gut an.
Wer war der schnellste im Team?
Der schnellste war der Sebastian. Ich war auf jeden Fall nicht schneller wie manche andere Jungen, die auch gefahren sind in der GT4. Und es hat riesen Spaß gemacht. Und irgendwie baut einen das wieder auf, wenn man schon älter ist, fast 70 und kann doch noch mit einem Jungen mithalten. Oder die Erfahrung ist auch manchmal wichtig, die Rennerfahrung bei so einem 24-Stunden-Rennen.
Lass uns mal in Richtung aktuellen Motorsport gucken. Ich habe mich neulich mit Uwe Ahlsen über das Thema so DTM oder GT Masters unterhalten und habe ihn gefragt, würdest du vielleicht nochmal, wenn man dir ein Cockpit anbieten würde, ein DTM-Auto im Rennen fahren, also eine Saison? Hat er Nein gesagt. Wie ist es bei dir?
Ich glaube, ich sage genau das Gleiche. Weil die neue DTM-Auto, ich bin vor 2-3 Jahren bin ich mal eingeladen gewesen. In Jerez unten war das. Aber der Sebastian fahrt auf mit so einem DTM-Auto und da war der Klaus Ludwig eingeladen, ich und unsere beiden Söhne. Mit so einem Auto, das ist wie Tag und Nacht gegen solche DTM-Auto, weil wir früher gefahren haben. Das Auto hat einfach so viel Abtrieb und Sachen, wo da müsste man erst dran gewöhnen. Also das ist Wahnsinn. Und also ich werde heute so ein DTM-Auto nicht mehr fahren.
Ist es jetzt verglichen mit deiner Zeit einfacher zu fahren oder ist es schwerer zu fahren?
Ich sage mal, das Auto ist vielleicht schon einfacher, aber der hat solche Kurvengeschwindigkeiten und ich war ja noch weit weg von dem, was man mit dem Auto machen kann. Und das musst du erstmal im Kopf verarbeiten, damit man so spät anbremst und so schnell durch die Kurve kann. Ich bin ja mein Leben lang Tourenwagenfahrer, man nicht so mit dem Abtrieb damals, die Autos, unsere DTM-Auto haben nicht so viel mit dem Abtrieb, haben wir um die Ohren gehört. Das Auto war Serie-Auto und das Fahrwerk und Bremse, alles, aber nicht so wie heute so Auto. So geht die 3-Auto zum Beispiel, der fährt schneller, wie wir damals im DTM gefahren sind.
Verfolgst du die DTM noch oder ist das so ein Kapitel, was geschlossen ist?
Nee, ich gucke da schon gern zu und alles, aber selber jetzt mitfahren will ich eigentlich nicht mehr, aber die DTM vergesse ich nie, weil die DTM ist einfach eine der schönsten Rennserien. Aber auch für mich, wenn die heute Leute kommen, da kommen heute noch oft Leute, die sagen, ich war damals noch jung und war mit meinem Vater beim Hockenheim oder irgendwo. Und das kommt fast jede Woche vor. Also so wie die DTM einen damals verbunden hat, so die Fans, das ist etwas Einmaliges. Also wirklich, die kennen einen, ich war schon irgendwo kürzlich beim Arzt einmal, da sind sie nicht erascht. Ich sage, wieso? Sie sind doch DTM gefahren. Ich sage, ja, wissen Sie, vom früher, von der Inbordkammer, das war etwas Einmaliges. Also.
Aber liegt es nicht vielleicht auch an den Fahrern? Waren die Fahrer anders damals? Also wart ihr offener für Fans? Wart ihr vielleicht auch verrückter? Wart ihr auch Typen?
Ja, also das glaube ich schon. Das war irgendwie damals noch ein bisschen anders, die Kameradschaft. Und war eigentlich auch noch ein wichtiger Punkt. Die Alpha waren ja damals meine Gegner, aber es waren meine besten Freunde zum Beispiel.
Ich weiß, weil die Hospitality das beste Essen hatte.
Ich war auf dem Alpha-Lager oder bei BMW oder ich habe mal in Berlin einen Unfall. Haben die anderen Teams, die BMW-Teams vom Schnitzer oder die haben mitgeholfen. Weißt? Am Rennen sind wir natürlich knallhart gefahren, aber das war so in den Teams, war eine riesige Kameradschaft. geschafft. Also das war etwas einmalig, sage ich mal.
Irgendwie, also in meinen Augen fehlt das heutzutage.
Ja, das ist auch heute, die Fahrer, die siehst du da, ich mache ja das 2 Jahre lang mit meinem Sohn auch mit. Da sind viele Sponsoren stehen dahinter, da steckt Geld dahinter mehr und das. Und da will keiner am anderen die gesunde Luft gönnen eigentlich. Also es gibt schon noch ein bisschen ein paar alte Kameradschaften von den Fahrern und so. Aber sonst ist das alles ein bisschen irgendwie mehr auf Distanz irgendwie. Also da will keiner am anderen die gesunde Luft gönnen, sage ich mal. Also mir, wenn ich jetzt gerade durch Feuer der Uwe Alzen angesprochen habe, für mich war das ein super Kerl. Und der hat einfach auch das gesagt, was er denkt. Und heute dürfen die Jungen das auch nicht mehr sagen. Ich habe früher auch noch sagen können, was sie denkt haben oder so. Aber heute ist das nicht mehr so einfach. Da müssen die immer überlegen, kann ich jetzt das sagen? Und das finde ich schade. Das verändert doch die Person. Und wir waren früher einfach eine Marke. Der Alzen war eine Marke, der Stug war eine Marke, ich war eine Marke, der Kurt Thiem, Jack Otto. Weißt du, jeder war eine Marke. Und das ist halt anders.
Sie sind austauschbar, die Fahrer, oftmals.
Ja, das ist, also da in der Serie auch, da muss ich mich manchmal wundern, wie das die Jungen auch kommen und einhocken und sauschnell sind. Mhm. Weißt, das ist für mich manchmal unverständlich. Aber die Autos sind einfach von der Technik, vom Ganzen so fortschrittlich, wo man so viel Einstellen machen kann, wo man früher alles, ich sage, der Popometer machen musste. Ich hatte früher keine Servolenkung, ich hatte keine Servobremsgerät. Da war gar nichts, wenn ich früher mit Kupplung, Zwischengas und so weiter, auch mit dem Porsche damals, das kennen die Jungen meistens gar nicht mehr.
Wenn jetzt junge Leute die Idee haben, ich möchte mal Rennfahrer werden, was würdest du denen raten? Ja, machen oder nein, such dir einen vernünftigen Job?
Ja gut, ich sage immer, auf jeden Fall, der Job ist mal wichtiger, dass ich einen Beruf finde. Das hat er auch bei meinem Sohn gesagt. Und es gibt natürlich auch viele, die nur Rennen fahren, die haben keinen Beruf und das finde ich nicht gut. Also du musst einen Beruf haben, der einen Abschluss hat, dass du wenigstens, weil die Rennfahrerei kann auch mal geschwind zu Ende sein oder irgendwie. Also ich sage immer, da bin ich auch bei meinem Sebastian Klickli, der hat trotzdem seinen Ingenieur gemacht und hat das alles abgeschlossen, fährt auch Rennen, auch klar, aber du kannst ja nicht nur auf die Rennerei stützen, oder? Aber da gibt es viel jetzt, Junge, was so fahren. Und
bei dir war das ja auch so. Du hast ja auch einen richtigen Job gehabt, du hast ein Auto gehabt, obwohl du Mercedes-Werksfahrer warst, hast du Ford-Autos verkauft.
Ja, das war auf jeden Fall Sondergenehmigung und Zulassung, auch von Mercedes und Porsche. Ich bin ja lange doppelt gefahren, DTM, vom Porsche raus in Mercedes. Nein, und da bin ich eigentlich heute noch dankbar, dass das auch alles genehmigt wurde. Norbert Haug war später mein Chef. Erst war es der Nörpasch, dann der Norbert Haug und der hat es trotzdem, wenn er immer wieder geschumpft hat, das genehmigt. Und das war ja etwas Einmaliges. Und ich habe nur noch mein Autohaus gehabt. Und vergesst es nie in Hockenheim zum Beispiel. Das war ja wegen meiner Hausstrecke. Und wenn ich da, da ist der Funkspruch gekommen im Motodrom und der sympathische Ford-Händler aus Ammerbuch. Und wenn das der Norbert Hau gehört hat, dann hat er immer geschumpft, du mit deiner Werbung. Aber ich sage, das hat einfach dazugehört. Und ich war immer ein anfassbarer Mensch und bin ich heute noch. Und bin ja eigentlich auch stolz drauf, ich hätte es vielleicht auch weiterbringen können. Der Norbert Haug hat oft gesagt, hör mit deinem Ford-Autohaus auf, mach nur Rennen. Und ich bin im Autohaus groß geworden, ich bin da aufgewachsen und Familienbetrieb, ich konnte es nicht im Stich lassen.
Ganz ehrlich, du hast eben gesagt, du bist fast 70, das Autohaus machst du immer noch?
Ja, auf jeden Fall, ich bin immer noch im Autohaus. Ich hoffe, dass ich es eine Weile machen kann. Mit meinem Sohn immer wieder zu den Rennen kann, das ist für mich einfach ein bisschen, da trifft man auch viele nette Leute, Manuel Reiter, manche, wo man früher gefahren ist und kann ein bisschen ein Schwätzle machen und das ist auch schön. Heute war der Oliver Meyer da, der fährt auch wieder GT4. Und da trifft man immer wieder Leute. Und das finde ich eigentlich schön. Und das war noch die alte Garde.
Ja Mensch, komm, wenn der GT4 fährt, ich habe gerade so überlegt, warum fährst du nicht mal GT4?
Ja gut, vielleicht ergibt sich mal der Franjo Kovac mit dem Besaplasch. Der ist ja auch unser Sponsor. Der tut der Sebastian schon lange Sponsor. Und mit dem bin ich ja in Dubai gefahren, mit dem GT4. Und ich habe gesagt, wenn da mal einer ausfällt, ich bin meistens vor Ort, Lizenz habe, dann hocke ich rein und fahre mit. Ich sage da nicht nein, natürlich.
Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Auto. Jeder, der gerade uns zuhört und gerade irgendwie ein GT4-Auto am Start hat und einen Fahrer sucht, Roland steht da, einen Helm hat er wahrscheinlich auch im Auto und dann könnte es losgehen.
Also Helm, das wird nicht schlimm sein, notfalls eben Sebastian sein. Aber das ist bei mir ein wenig das Problem, dass ich da immer gern zusage. Das Einzige ist zum Beispiel Nordschleife, der Frank hat mir zum Beispiel vorher der Stübler, der macht mit dem alten Auto manchmal einen Nordschleife. Nordschleife habe ich einfach Respekt und will eigentlich nicht unbedingt da nochmal richtig Rennen fahren. Da habe ich wirklich Respekt und muss den Hut ziehen, was die Junge da leistet.
Ich meine, wenn wir uns so die Entwicklung des 24-Stunden-Renns angucken, es war ja anfangs eigentlich eine Veranstaltung von mehr oder weniger Privaten, die dort gefahren sind. Heute ist es so professionell. Findest du, das ist im Sinne des Sports, es wirklich so professionell zu machen und die ganzen Kleinen irgendwo rauszuholen?
Nein, ich finde es eigentlich auch nicht richtig. Aber wie du gesagt hast, wenn ich zurückdenke, ich bin früher mit dem Escort 2000 RS, da bist du um Gesamtsieg am Nürburgring gefahren, 24-Stunden-Rennen. Ich bin ja 99, 2000 bis 2004, 2005 mit dem Falcon Skyline zum Beispiel die 24-Stunden-Rennen gefahren. Das war ja Wahnsinn. Und das war schon an der Grenze. Und mit den DTM-Autos sind wir ja auch Nordschleife gefahren, später noch, in den 90er Jahren. Also da habe ich hinterher immer denken müssen, Mensch, das war doch eigentlich für die Autos fast zu viel, wenn man gesehen hat, wie die Autos in der Luft waren, wie die Räder gewackelt haben und alles. Wenn ich das im Fernsehen nachher angeguckt habe, ich bin ja von der Technik, da habe ich immer gedacht, die Schräble, denkt an der Lenkung, an dem Achsschenkel, habe ich gedacht, um Gott, das will, was haben wir für Scheiß gemacht. Ich sage also, viel schneller muss das nicht mehr sein, wie die GT3-Autos sind schon wahnsinnig schnell auf der Nordschleife. Also.
Ich habe mal irgendwann vor, ich glaube 2 oder 3 Jahren mit Klaus Niedwitz über dieses Thema gesprochen. Er hat gesagt, man müsste die deutlich langsamer machen, also weniger große Flügel, schmalere Reifen drauf, dass die Dinger wirklich nicht so schnell sein können. Denkst du, das wird reichen?
Na gut, es wäre vielleicht nur eine Möglichkeit, weil man der Abtrieb, was die Auto heute haben, das ist, ich habe es ja vorher schon angesprochen, das ist Wahnsinn, weil, wie schnell die Dinger um die Kurve gehen. Das habe ich jetzt auch in Dubai zum Beispiel gemerkt. Oder man sieht es hier, die GT4-Auto, was die für Rundenzeit und die GT3. Und das ist so GT4-Auto, zum Beispiel der Mercedes, ich bin ja mit dem Auto, das ist fast wie GT3-Auto, bloß der hat keinen Abtrieb, ist normale Karosserie alles, hat einen guten Motor alles, aber die fahren 10 oder 8 Sekunden langsamer. Und das ist das, was am Nürburgring, ich glaube, das wird schon viel bringen. Ja. Wenn die Autos wieder so wie früher mit dem Popometer nicht so den Abtrieb haben. Aber ich glaube, ich bin da nicht wo jetzt da etwas sagen will. Oder? Aber ich selber habe einfach Respekt Nordschleife und will eigentlich dort möglichst keine irgendwie Rennen fahren. Sonst eigentlich überall macht mir Spaß. Und der hat jederzeit irgendwo einsteigen in so ein Auto, da habe ich keine Bedenken, außer Formelauto natürlich. Aber es muss immer ein Dach über dem Kopf sein und überall Bügel und alles.
Die Ambition hast du nie gehabt, ne? Also so der große Formel-1-Traum war bei dir nie?
Nein, also ich habe mit Formelauto nie was im Hut gehabt. Vor allen Dingen, weil ich einfach auch nicht so groß geworden bin. Ich habe angefangen mit dem Escort, heimlich. Mein Vater durfte es nicht wissen, habe ich die Bergrennen gefahren damals und ich bin ein gutziges Formelrennen gefahren, Formel Ford 2000 in Hockenheim damals. Und ich war richtig schneller und alles, aber ich habe gesagt, ich habe Respekt gehabt, Schiss gehabt, die offenen Räder. Und ich vergesse das nie, ich war sogar schnellst zum Training und da hat er einige gepasst auf, der Toledano, das ist ein Mexikaner, der fährt hier zwischen die Räder rein und nimmt das Gas weg. Ich habe das Rennen im Zweiten, ich habe in der ersten Kurve schon Schiss gehabt, irgendwie. Ein Tourenwagen ist einfach von daher für mich was anderes wie so ein Formelauto. Wenn ich heute sehe, da fährt heute ein 15-, 16-Jähriger in der Formel 4, der hat das Ding auf zweiten Platz stehen. Ich habe gemeint, die Spinnen vom Kart raus, weißt du?
Ja.
Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mein Sohn ist auch nicht Kart gefahren. Ich habe ihn nicht fahren lassen. Ich hab Angst gehabt, weil da schon viel passiert ist, wo auch Leute meine ich kenne, wo die Buben verunglückt sind, das Knickbruch, irgendwie Sachen, weißt du? Und ich habe den nicht mit Kart fahren lassen.
Das wundert mich jetzt wirklich.
Ja, weil heutzutage jeder Rennfahrer eigentlich mit dem Kart groß wird. Aber ich wollte eigentlich gar nicht, dass ich überhaupt Rennen fährt. Irgendwann hat es sich ergeben, da haben wir so einen Puma in Zahlung genommen, einen Rennpuma im Geschäft. Und er gesagt, ja, manche können mal mit dem probieren. Und dann hat die Scheiße angefangen. Und dann ist das, dann haben wir nicht mehr aufgehört.
Wo ist der Puma jetzt?
Ja, ich weiß gar nicht, wo der Puma geblieben ist. Auf jeden Fall war das gaudig damals. Wir sind in Hockenheim gewesen, also komm, dann gehen wir mal nach, haben wir gesagt, dann fahren wir mal. Und dann fährt er und fährt und dann kommt einer und sagt, wer fährt denn da? Und dann sag ich, mein Junge, ja, der fährt so schnell wie die im Puma gehabt. Und dann sag ich, Mensch, und hat es angefangen, weißt du?
Das war der Fehler.
Ja, das war eigentlich der Fehler, weil ich sage immer, warum machen wir nicht was anderes, aber wenn man jetzt so wie heute nicht so den Erfolg hat, es war bei mir früher genau das Gleiche, dann habe ich einen Tag, 2 Tage geschafft, warum mache ich das? Aber 2 Tage später wird das Auto gekriegt und dann geht es wieder los.
Naja gut, also ich meine kein Erfolg dieses Mal. Wir müssen einfach mal sagen, Platz 16 bedeutet weniger als eine Sekunde hinter dem letzten Punkt. Okay, das war jetzt knapp, aber das heißt ja nicht, dass es eine schlechte Leistung war.
Nee, aber ich habe ja auch in meinem Leben viel mitgemacht. Du hast mal Höhen und Tiefen und da habe ich oft, bin am Sonntagabend heimgekommen und war ich einfach schlecht drauf, ein, zwei Tage. Am nächsten Tag wollte ich wieder rinnen fahren, weil das glaubst du nicht, was da abgeht. Aber noch, ich sage noch zwei Tage, habe ich, jetzt machen wir das Auto. Es wird gerichtet, jetzt geht es wieder, weil da kommt es wieder, weißt du.
Das hat Sebastian von dir gelernt?
Ja, der hat eigentlich, sage ich mal, mehr Nerven wie ich und tut sich nicht so aufregen und einsteigen, wie nie mich jemand eingesteigert hat. Ich war da mehr impulsiv, der hat die Ruhe weg. Kann sein, dass ich vor dem Starten sage, wo ist der jetzt? Da ist der irgendwo gepieselt oder irgendwas. Und ich bin schon nervös, weißt du. Ich war noch in Dubai, haben wir den nicht gefunden. Und sage, du, wenn der jetzt kommt, muss ich selber starten. Oder, weißt du. Aber der hat auch die Nerven weg. Also da bin ich echt eigentlich stolz drauf. Ich bin da eher wahnsinnig impulsiv und weißt du, ist eher überhaupt, der ist voll ausgeglichen.
Ja, das ist ja vielleicht jetzt hier im GT Masters nicht so verkehrt, wenn man da etwas ruhiger ist und in einem sehr vollen Feld mit auch richtig coolen Autos.
Ja, das stimmt. Also heute, wenn ihr das so gesehen habt, die Autos sind einfach so ausgeglichen und gleich schnell. Und wenn da einer keinen Fehler macht oder du musst dann mit der Brechstange irgendwas probieren, aber das kann ins Auge gehen. Das machen die eigentlich gut. Also ich weiß nicht, ob ich so lange früher, wenn du so neigsteig, wenn du lang hinter einem hergefahren bist, hast du immer probiert, wo willst du überholen. Und irgendwann ist so der Gaul durchgegangen, sagt man im Schwäbisch. Und hast dann hinten ein bisschen touchiert. Aber die fahren echt super da. Also und auch, sag ich mal, nicht irgendwie mit der Brechstange. Also mit Absicht. Jetzt hatte ich das heute vor dem Basti, war ja der Stippler. Und dann Frank Stippler, der ist mit mir schon früher, der ist ein Profi. Also der ist mit alle Wässerle gewaschen, den kannst du nicht einfach überholen. Außer macht einen Fehler.
Wo war dein Puls in der Zeit?
Mein Puls? Na, ich war draußen in der Kurve und hat mir gesagt, ich war total nervös. Da hat sich dann noch am Start gleich einer gedreht und der Basti musste ausweichen. Da ist schon natürlich der Puls hochgeschnallt, aber hat dann alles gut geklappt.
Das ADAC GT Masters sich anzuschauen, auch als Zuschauer, ist eine großartige Sache. Wer es noch nie gesehen hat, sollte mal herkommen. Ja. Selbst echte Rennlegenden wie Roland Asch sagen, nervenaufreibend, spannend, bis zum geht nicht mehr.
Das ist eine tolle Serie. Auch, wir sehen einfach auch die Auto, wo man auch kaufen kann. So war es früher in der DTM. Das Auto konnte ich kaufen und in meine Garage stellen. Der sieht aus wie ein Ferrari, der sieht aus wie ein Porsche, der sieht aus wie ein Lambo oder was. Und das ist ja bei der DTM nicht so. Die Auto kann man nicht kaufen oder. Und das finde ich in der Serie schön, es sind 35 oder 30 Auto oder so. Also, und auch im Fahrerlager ist alles ein bisschen so, wie es sein soll, wie es früher war. Und das, ich finde es schön, die Meisterschaft.
Ich auch, und darum sage ich allen, die uns jetzt zuhören, kommt her, schaut es euch an. Die Infos, wie man zum nächsten Rennen kommt, packe ich in die Shownotes. Ich bin auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei und Roland Asch ist auch dabei, oder?
Ich wahrscheinlich auch, genau. Ich muss dabei sein. Danke nochmal. Alles Gute. Bis bald.
Du wirst spätestens jetzt wissen, warum Roland Asch zu den beliebtesten Rennfahrern Deutschlands gehört. Auch heute kann er kaum durch ein Fahrerlager gehen, ohne Autogramme zu schreiben oder mit seinen Fans für Selfies zu posieren. Gerade das macht ihn ja zu einer Legende. Wenn du ein bisschen mehr über Roland Asch erfahren möchtest, ich pack dir noch einige Links in die Shownotes. Da kannst du mal nachgucken, wo man ihn treffen kann. Zum Beispiel im Autohaus oder auch, wenn er zusammen mit seinem Sohn Sebastian beim ADAC GT Masters unterwegs ist. So, und das war's auch für heute. In der nächsten Folge gibt es wieder mehr von interessanten Menschen aus dem Motorsport zu hören. Hast du uns noch nicht abonniert, kann ich dir nur empfehlen, mach das einfach. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt, und abonnieren ist auch ganz einfach. Und hast du uns abonniert, dann kommt die nächste Folge ganz automatisch zu dir. Also, bis denn dann.
Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.